Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mit mir, Daniel von Rosenberg, und meinem Freund Martin Mücke. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Was hältst du von Cholesterin?
Gutes Zeug.
Naja, aber jetzt mal ehrlich, also Cholesterin hat ja einen sehr schlechten Ruf eigentlich, ne? Also man hört ja oft, zu viel Cholesterin ist gefährlich, aber was die wenigsten wissen, Cholesterin ist für unseren Körper ja sogar lebensnotwendig, ne?
Zu wenig ist auch nicht gut.
Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zellmembran, Ausgangsstoff für Hormone und sorgt dafür, ja im Prinzip, dass unser Stoffwechsel rund läuft. Und problematisch wird es allerdings erst dann, wenn zu viel davon im Blut zirkuliert. Dann sprechen wir von, kann ich nicht aussprechen, wovon sprechen wir dann, wenn wir zu viel davon im Blut haben?
Hypercholesterinämie.
Hypercholesterinämie. Einem stillen, aber potenziell tödlichen Gesundheitsrisiko. Doch was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Wordings? Zu hohes Cholesterin, gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin? Und was passiert tatsächlich in unserem Körper, wenn die Werte zu hoch sind? Das möchte ich heute rausfinden und hoffe, du kannst mir dabei helfen. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Was ist Hypercholesterinämie und warum ist sie denn gefährlich?
Also Hypercholesterinämie bedeutet, dass der Cholesterinspiegel im Blut erhöht ist. Also das ist einfach die Definition. Mhm. Und besonders gefährlich wird es, wenn der sogenannte LDL-Wert, also das sogenannte schlechte Cholesterin, hoch ist. Mhm. Und das gute Cholesterin, das sogenannte HDL, zu niedrig bleibt.
Und was macht das LDL-Cholesterin jetzt zu einem schlechten Cholesterin?
Ja, also LDL-Cholesterin lagert sich an den Wänden der Blutgefäße ab und kann dort ja quasi so Plaques bilden. Und diese Ablagerungen führen dann dazu, dass die Gefäße verengt werden. Mhm. Also das ist ein Prozess, der dann...
Arteriosklerose, ne?
Genau, Arteriosklerose.
Okay. Ja.
Das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall steigt dadurch dann halt auch drastisch an.
Weil das Blut dann einfach durch die verengten Gefäße nicht mehr so gut durchkommt oder aber sich auch Ablagerungen, diese sogenannten Plaques, lösen können und dann zum Schlaganfall oder Herzinfarkt führen, richtig?
Genau.
Okay.
Ganz genau.
Jetzt ist es ja so, laut der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja die häufigste Todesursache in Deutschland, ne?
Genau.
Das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass erhöhtes Cholesterin dabei ein bedeutender Risikofaktor auch ist, richtig?
Ganz genau, ja. Und das Tückische ist ja, Hypercholesterinämie verursacht ja keine Schmerzen oder andere offensichtliche Symptome. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, dass viele Menschen ja dieses Problem auch nicht richtig ernst nehmen oder gar nicht wissen, dass sie betroffen sind.
Hilf mir doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Gib mir doch mal ein paar interessante Fakten über Cholesterin mit, weil, wie gesagt, es ist ja irgendwie nicht klar definiert, ob das jetzt der Good Guy oder der Bad Guy ist. Kannst du mir ein bisschen was über Cholesterin grundsätzlich erzählen?
Ja, wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen geteasert, ne? Also ohne Cholesterin kein Leben. Also unser Körper braucht Cholesterin für die Zellwände, für Hormone und auch für die Gallensäuren.
Okay.
Ja, und dann ist vielleicht auch interessant zu wissen, die Leber produziert Cholesterin selbst. Also sogar wenn wir komplett auf Cholesterin in der Nahrung verzichten würden, würde unser Körper weiterhin ausreichend Cholesterin herstellen.
Aha. Sag mal, diese hohen HDL-Werte, also wenn das das gute Cholesterin ist, können die Werte ja gar nicht hoch genug sein, oder?
Also ein extrem hoher HDL-Spiegel kann in manchen Fällen auch problematisch sein und dann auch wieder mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Herzkrankheiten verbunden sein.
Also da kommen wir wieder zum guten alten Paracelsus, die Dosis macht das Gift.
Ja.
Also man sollte sich jetzt auch nicht irgendwie nonstop die ungesättigten Fettsäuren zuführen. Davon kann man auch zu viel zu sich nehmen, richtig?
Ja, genau.
Okay.
Auch nochmal vielleicht interessant, mit dem guten und schlechten Cholesterin, ich habe mir das immer so gemerkt, HDL, hab dich lieb. Dadurch konnte ich mir das dann im Studium immer gut merken, dass das...
HDGDL, wie heißt das, hab dich ganz doll lieb?
Na, das ist dann noch eine Form.
Extra Boost.
Ja, genau.
Wie ist das mit Stress? Mir hat neulich mal jemand gesagt, dass der Cholesterinspiegel auch durch chronischen Stress erhöht werden kann. Mhm. Ist das dann einfach so eine indirekte Geschichte, dass man einfach, weil man Stress hat, das kenne ich von mir, halt so zu ungesunden Ernährungsgewohnheiten neigt?
Zu der Chipstüte greifst du dann und bleibst dann lieber auf dem Sofa liegen. anstatt ins Fitnessstudio zu gehen.
Still leidend.
Weil du ja sowieso schon gestresst bist. Genau, das sind diese Einflussfaktoren, die dann eine Rolle spielen, aber die dann halt eher indirekt sind, ne? Also ungesunde Ernährungsgewohnheiten, wenig Bewegung und so weiter, ne?
Was ich in der Recherche gelesen habe, auch interessant, erhöhte Cholesterinwerte erhöhen auch das Risiko für Gallensteine, was auch ein sehr unangenehmes Phänomen darstellt.
Ganz genau.
Kommen wir mal zur zweiten Frage. Was passiert denn genau im Körper, wenn der Cholesterinspiegel zu hoch ist? Du hast das gerade schon mal angedeutet. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen genauer wissen.
Wenn der LDL-Spiegel zu hoch ist, beginnen sich dann halt diese Fettablagerungen in den Blutgefäßen zu sammeln. Und diese Ablagerungen verhärten sich mit der Zeit und verengen die Gefäße. Das sind dadurch ist halt der Blutfluss und die Blutzirkulation gestört. Und das Ganze nennt man halt Arteriosklerose. Und die Folgen können dann natürlich dramatisch sein. Wir haben vorhin schon angesprochen, den Herzinfarkt. Also wenn eine Arterie am Herzen verstopft wird beispielsweise. Dann der Schlaganfall, also wenn eine Arterie im Gehirn blockiert wird. Oder Durchblutungsstörung. Besonders in den Beinen kann das dann halt zu Schmerzen und auch zum Gewebeabsterben führen. Und besonders gefährlich wird ein hoher Cholesterinspiegel halt für Frauen nach den Wechseljahren auch. Ne? Also nach den Wechseljahren steigt halt bei Frauen das Risiko für hohe LDL-Werte ungemein stark an. Und dadurch ist halt das, was wir ja vorhin schon gesagt haben, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörung, dann nochmal ein bisschen mehr erhöht.
Das hast du gerade ja von Fettablagerungen gesprochen. Das sind dann letztlich diese Ablagerungen, die diese Plaques bilden in den Blutgefäßen.
Genau.
Das heißt, Cholesterin ist eigentlich Fett. Das sind Lipide, oder?
Genau, Lipide.
Okay. Was mich auch noch interessieren würde, ich habe von einer besonderen Form der Hypercholesterinämie gelesen. Das ist die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Da gehe ich davon aus, dass das eine, ja, eine vererbbare Form dieser Erkrankung ist, oder?
Ja, also diese familiäre Hypercholesterinämie, also die hereditäre, also familiäre Hypercholesterinämie ist eine genetische Erkrankung und bei der kommt es dann im Körper zu besonders hohen LDL-Cholesterinspiegeln, weil das LDL-Cholesterin nicht richtig abgebaut werden kann.
Okay.
Und Betroffene haben bereits dann in jungen Jahren, also auch bereits in der Kindheit möglicherweise, sehr hohe Cholesterinwerte und dadurch halt auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das heißt, die müssen noch nicht mal irgendwie besonders viele Eier essen oder besonders viele cholesterinhaltige Lebensmittel, das sammelt sich einfach an und wird nicht richtig verarbeitet.
Selbst durch die Änderung von Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, geht da nur das Cholesterin schwer runter oder gar nicht.
Okay.
Ne? Und deswegen ist halt auch eine frühzeitige Diagnose und Behandlung hier wirklich entscheidend, um das Risiko für Infarkte und auch natürlich langfristige Schäden dann zu vermeiden. Also, wenn das LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, um es nochmal zu sagen, über 190 Milligramm pro Deziliter liegt, also das ist schon ein sehr hoher Wert, sollte man dann halt auch immer prüfen, ob auch nicht eine familiäre Hypercholesterinämie vorliegt.
Okay.
Und bei Kindern unter 16 Jahren gilt hier schon ein Wert von 155 Milligramm pro Deziliter als Grenzwert dann.
Und auf welcher Basis kann denn die Diagnose dann gestellt werden? Also man hat den Blutwert, man weiß, okay, da ist ein zu hoher LDL-Cholesterinwert im Blut, aber was tut man als nächstes in der Diagnostik?
Ja, also es gibt dafür auch entsprechende Fragebögen, den Dutch Score, den man zur Berechnung nutzt, oder den AGLA Score. Das sind zwei Scores, die man einsetzen kann. Und da guckt man sich vor allen Dingen halt auch die familiäre Vorgeschichte an, also falls nahe Verwandte, Eltern, Geschwister ebenfalls dann halt einen LDL-Wert über 190 Milligramm haben oder auch früh an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung litten, also vor dem 55. Lebensjahr bei Männern oder vor dem 60. Lebensjahr bei Frauen, dann ist das halt schon ein Risikofaktor dafür.
Woran kann man das denn noch erkennen? Einmal an den Werten?
Genau, dann an Haut- und Sehnenveränderungen, also zum Beispiel gelbliche Fettablagerungen, sogenannte Xanthome.
Okay, noch nie gehört.
Die sich zum Beispiel an den Händen oder am Ellenbogen oder an der Achillessehne bilden können.
Die erkennt man also von außen?
Genau.
Okay.
Also es gibt auch zum Beispiel die Xanthelasmen, das sind halt Veränderungen, die sieht man häufig so an den Augenlidern.
Ah, ja.
Hast du bestimmt schon mal gesehen, was so ein bisschen bisschen gelblich aussieht, wie so eine Fettablagerung. Mhm. Das sind halt auch solche Hinweise darauf, mhm. ne, dass halt quasi das Cholesterin nicht so richtig abgebaut werden kann.
Okay, das sind dann praktisch so kleine Depots, kann man sagen, die sich bilden.
Ja.
Okay.
Ja, und dann als weiteren Punkt Augenveränderung, also so ein weißer Ring um die Hornhaut. Man nennt das dann Arcus cornea, mhm. der bereits vor dem 45. Lebensjahr dann bei dem Patienten auftritt.
Also den Liebsten immer mal wieder tief in die Augen schauen, auch
genau.
aus medizinischen Gründen.
Kann man sich auch mal im Internet angucken, wie sowas mhm. genau aussieht, ist ganz eindrücklich. Und wenn man das mal gesehen hat, fällt einem wahrscheinlich häufiger auch mal in der U-Bahn oder in der S-Bahn auf, dass einige Patienten vielleicht doch eine
okay.
familiäre Hypercholesterinämie haben könnten. Mhm. Wir haben jetzt gerade über die Anzeichen gesprochen, um sicherzugehen, dass dann halt auch diese Diagnose vorliegt, kann dann halt auch ein Gentest mhm. zur Bestätigung eingesetzt werden. Da guckt man halt auch auf die genetischen Veränderungen, die mit der Erkrankung zusammenhängen. Mhm. Und bei Patienten mit einer familiären Hypercholesterinämie sollte der Plasmaspiegel halt von LDL-Cholesterin frühzeitig dann auch aggressiv gesenkt werden, also mit entsprechenden mhm. Lipidsenkern. Also empfohlen wird hier die Ernährung natürlich auch.
Also es gab ja mal eine Zeit lang diese Ansage, esst irgendwie so gut wie keine Eier. Ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit auch, ist auch wieder revidiert worden, oder? Also da sollte man, wenn einen das interessiert, sich wirklich auch nochmal den Status quo der Forschungsergebnisse und der aktuellen Empfehlungen anschauen, glaube ich. Und vor allen Dingen natürlich mit der Ärztin, dem Arzt reden. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und dann halt die Gabe von Lipidsenkern ne, zur Therapie. Mhm. Sollten halt diese Therapieansätze nicht helfen und der LDL-Spiegel auch nicht runtergehen, kann man dann halt auch als Ultima Ratio auf eine sogenannte LDL-Apherese zurückgreifen, wo quasi das LDL dann rausgefiltert wird.
Wie geht das?
Das Blut des Patienten wird dann außerhalb des Körpers vom Cholesterin befreit.
Bisschen wie bei einer Dialyse.
Also ist wie so ein Filter.
Okay.
Ja. Und die LDL-Apherese ist eine chronische Therapie. Ne? Also mhm. heute kann man aber auch mit anderen Hämmern arbeiten, also Lipidsenkern dann arbeiten. Da gibt's halt auch gerade für die homozygote Form der familiären Hypercholesterinämie einige Medikamente ne, auf dem Markt.
Homozygot heißt nur ein Elternteil ist Träger, ne?
Heterozygot, du hast ein betroffenes Gen und auf der anderen Seite ein gesundes und zusammen homozygot sind beide halt betroffen. Das ist die schwere Form dann. Mhm. Also Allel betroffen. Ne?
Mhm. Du sprichst gerade von Betroffensein. Das bringt mich nochmal zu der Frage, natürlich neben der Betroffenheit für das Schicksal dieser Menschen. Wie viele Menschen sind denn zahlenmäßig von dieser familiären Hypercholesterinämie oder hereditären Hypercholesterinämie betroffen weltweit? Mhm. Ist das häufig?
Also das betrifft weltweit etwa einen von 250 Menschen.
Also nicht selten.
Also nicht selten. Mhm. Ne? Und viele Betroffene erfahren erst nach einem erlittenen Herzinfarkt auch von der Erkrankung.
Okay.
Also dass man dann da mal nachgeguckt hat. Ne?
Gibt es bei der Erkrankung denn verschiedene Gene, die betroffen sind? Kann man die irgendwie differenzieren?
Ja, also man differenziert hinsichtlich der verschiedenen betroffenen Gene. Und da gibt es halt verschiedene Formen der autosomal dominanten Hypercholesterinämie.
Oh mein Gott, wie du das aussprichst. Ich bin ein Fan.
Zum Beispiel das ADH Typ 1, also mhm. das ist der LDL-Rezeptor, der da ein Problem hat. Mhm. Und dann das ADH Typ 2, da ist das Apolipoprotein B100 mehr mit betroffen. Und das ADH Typ 3, das sind die PCSK9 Varianten. Ne?
Also das heißt, diese drei Typen der familiären
Familiäre Hypercholesterinämie.
Die treten, habe ich gelesen, phänotypisch auf. Das wiederum bedeutet, also dass man sie klinisch nicht eindeutig voneinander unterscheiden kann, richtig?
Ja.
Kurz und knackig.
Naja, also wir können ja nochmal, also wir haben ja gesagt, dieses ADH Typ 1, also das ist eine sogenannte LDL-Rezeptormutation. Mhm. Also die Ursache dahinter ist eine Mutation im sogenannten LDLR-Gen. Mhm. Mhm. Und dieses Gen ist halt wichtig, weil es halt für diesen Rezeptor kodiert.
Okay.
Ja?
Ja.
Und Mechanismus ist, dieser LDL-Rezeptor ist für die Aufnahme von LDL-Cholesterin aus dem Blut in die Leber verantwortlich. Mhm. Und eine Mutation führt halt zu einer verminderten und fehlenden Funktion des Rezeptors, sodass quasi das LDL-Cholesterin im Blut auch ansteigt.
Okay.
Das ist auch die häufigste Form der ADH-Typen.
Also so, als wenn der Türsteher einfach einschläft und das Cholesterin nahezu ungehindert in den Blutkreislauf gelangen lässt.
Genau. Und das macht 85-90% der Fälle aus, ungefähr. Mhm. Dann dieses Apolipoprotein B100-Mutation, also dieser Typ 2. Mhm. Da ist halt eine Mutation in dem sogenannten APOB-Gen. Mhm. Und hier ist der Mechanismus. Also APOB100 ist das wichtigste Protein auf den LDL-Partikeln, also auf diesen Cholesterinpartikeln und notwendig für die Bindung an den LDL-Rezeptoren. Eine Mutation führt halt dazu, dass LDL halt schlechter an seinen Rezeptor bindet und nicht effektiv in der Leber aufgenommen wird.
Ah, okay.
Das ist eher ein seltener Typ, ja, also seltener als Typ 1, ungefähr so 5-10% der Fälle.
Mhm.
Und dann bleibt nur noch die Typ-3-Mutation, also diese
PCSK9.
Typ 3, genau.
Mhm.
Also dieses PCSK9 reguliert den Abbau von LDL-Rezeptoren in der Leber.
Mhm.
Und so eine sogenannte Gain-of-Function-Mutation, also wenn das nicht richtig mehr funktioniert, führt zu einer übermäßigen Zerstörung dieser LDL-Rezeptoren, sodass weniger LDL aus dem Blut entfernt werden kann. Und das ist halt eine sehr seltene Form, also weniger als 5% der Fälle.
Aber guck mal, Martin, ey, ich bin echt beeindruckt. Jetzt hast du nicht auf dir sitzen lassen, ne? Das hast du jetzt nur mal ganz kurz in den hinteren Gehirnregionen gekramt. Krass. Was kann man denn tun, um zu hohes Cholesterin ohne Medikamente zu senken? Oder anders gefragt, ist es eigentlich immer notwendig, Tabletten zu nehmen? Also diese Statine oder diese Hämmer, PCSK9-Hämmer, von denen wir gerade sprachen.
Ja, also es gibt mehrere natürliche Methoden, um den Cholesterinspiegel zu senken. Also insbesondere das LDL-Cholesterin, also schlechte Cholesterin, und das Gesamtcholesterin zu senken.
Mhm.
Und man möchte ja quasi das HDL-Cholesterin möglichst erhalten oder steigern. Das ist ja das, was wir erreichen wollen.
Weil es uns lieb hat.
Genau, weil es uns lieb hat.
Mhm.
Und wenn man auf die Ernährung guckt, also ballaststoffreiche Ernährung ist ein Thema.
Ja.
Also lösliche Ballaststoffe, die binden ja Cholesterin im Darm und helfen, es quasi auszuscheiden dann. Ne?
Haferflocken, Leinsamen,
ja, genau,
Linsen.
Ja. Ja. Äpfel, Bohnen, also ungesättigte Fettsäuren senken halt den LDL-Cholesterinspiegel. Also da sind ja zum Beispiel Quellen Olivenöl, Avocados, Nüsse, Samen, fettreicher Fisch, also Lachs oder Makrele beispielsweise.
Mhm.
Und man sollte halt auch die Transfette meiden, weil sie halt das LDL erhöhen und das HDL senken.
Das sind die fiesen Fette aus den Fertigprodukten, die irgendwie...
Frittierte Lebensmittel.
Ja, genau.
Margarine, stark verarbeitete Produkte. Ne? Also mehr Omega-3-Fettsäuren wollen wir auch erreichen. Die verbessern das Lipidprofil und senken halt die Triglyceride.
Mhm.
Da sind Quellen fettreicher Fisch, also Lachs, Makrele, Sardinen, Leinsamen,
ja.
Chiasamen, Walnüsse.
Schon gesagt, ja.
Und ja, Pflanzensterine und Stanole, also die, das sind ja diese natürlichen Substanzen, die blockieren die Cholesterinaufnahme im Darm.
Mhm.
Also wichtig auch hier Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Ne?
Mhm.
Also das sind ja diese Polyphenole. Ne?
Mhm.
Und die helfen halt auch Entzündungen zu reduzieren und die Gefäße zu schützen.
Wo sind die so drin? In Beeren, glaube ich.
Grüner Tee
ja.
zum Beispiel. Also eine Tasse Tee, ne? Grüner Tee am Tag.
Mhm.
Beeren, dunkle Schokolade, also mit 85% Kakao dann aber. Ne?
Mhm.
Und Kurkuma zum Beispiel auch.
Ah ja, genau.
Okay. Und dann ganz wichtig halt die Lebensstiländerung, haben wir vorhin schon gesagt, also regelmäßig Bewegung, Gewichtsreduktion, also
Sport.
Eine Gewichtsabnahme zum Beispiel von 5-10% des Körpergewichts kann halt die Cholesterinwerte deutlich verbessern.
Mhm. Okay.
Und halt die Klassiker Rauchen, Alkoholreduktion. Ne?
Alles, was die Gefäße noch zusätzlich belastet und verengt.
Ja.
Ja. Ja, also lass uns mal zusammenfassen. Hypercholesterinämie ist ein, kann man sagen, ja schon ernstzunehmendes Risiko. Es ist besonders tückisch, weil es oft unbemerkt bleibt, weil es halt keine so auf den ersten Blick spürbaren Beschwerden verursacht.
Mhm.
Eine Ernährungsumstellung, Bewegung und gegebenenfalls, wenn die Werte schon dramatisch hoch sind, Auch Medikamente können helfen, die Werte zu kontrollieren und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden. Das ist ja das Hauptziel.
Ne? Man kann halt auch nochmal vielleicht so als kleinen Tipp, also für die, die auch nach statinähnlichen Substanzen suchen, also über die natürliche Nahrungsergänzung, also zum Beispiel rotes Reismehl, also das enthält Monacolin K und das ist ein statinähnliches, hat zu statinähnliche Wirkung. Da muss man aber drauf aufpassen, wenn man das halt auch viel konsumiert, das hat halt auch eine Wechselwirkung mit Medikamenten, okay, ne, mit anderen Medikamenten.
Martin, ich glaube, am Ende bleibt zu sagen, wenn ihr irgendwie selber unsicher seid, lasst doch einfach eure Cholesterinwerte mal checken. Mhm. Also das ist ja mit einem einfachen Bluttest beim Arzt auch relativ einfach gemacht und gibt schnell erste Klarheit und ja, und im Zweifelsfall auch beruhigt euch auch einfach dann, ne?
Ja.
Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich dir auch.
Und jetzt erstmal ein Avocado-Lachs-Toast, oder?
Genau. Freue ich mich
drauf. Bis bald.
Bis dann. Ciao, Daniel.
Tschüss, mach's gut.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.